Hallo Herr Bachheimer, wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation in Wien?
Ja, schönen guten Nachmittag, Herr Friedrich. Die Situation in Wien ist, wir sind ja schon ein bisschen stärker gelockdownt als ihr. Die staatlichen Maßnahmen haben jene der Deutschen überholt. Das hätte ich doch vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten. Dementsprechend geht es uns freiheitliebenden Vögeln wie Bachheimer.com-Leser und mir persönlich auch geht es dementsprechend schlecht, weil wir natürlich nicht wissen, was vor uns liegt. Und es wird eine harte Zeit sein, die vor uns liegt, und das Weihnachtsfest ist ein gedämpftes.
Ja, vielleicht können Sie mal sich kurz vorstellen für unsere Zuschauer. Wer ist Thomas Bachheimer? Was machen Sie?
Mein Name ist Thomas Bachheimer. Ich war Börsenhändler jahrelang, hatte ein Erweckungserlebnis mit meiner Großmutter, die eine Woche vor der Euro-Einführung gesagt hat, das ist meine vierte Währungsreform, bei jeder habe ich alles verloren. Ich habe binnen von 4 Monaten dann vom Staatsanleihenhändler umgesattelt auf den Gold- und Silber- und Energiebereich, weil ich habe nichts anderes gelernt wie Börsenhandel, in London ausgebildet worden.
Wow.
Und das ging dann so weiter. Die Skepsis, die meine Großmutter 14er Jahrgang angeregt hat, ging weiter, bis das dann so weit geführt hat, dass ich mir gedacht habe, wir müssen medial was tun, dass wir die Menschen aufklären.
Ja.
Bin dann in das erste sehr bekannte alternative Medium eingestiegen namens hartgeld.com. Wir alle kennen die Entwicklungen von Hartgeld und von Walter Eichelburg. Es war dann 2016 soweit, dass das dann schwierig wurde, eine Zusammenarbeit. Und wir haben uns getrennt und dann habe ich Bachheimer.com gegründet. Und das ist eine Plattform für freiheitsliebende Bürger. Wir verstehen uns als die Herolde zwischen Hans-Werner Sinn, zwischen Bolleit, zwischen Marc Friedrich und dem Volk. Also wir wollen die Nachrichten oder die Gedanken, die die gescheiten Leute so formulieren, ans Volk bringen. Und auf diese Idee hat mich der Professor Hankel gebracht. Mit dem habe ich ein Jahr zusammenarbeiten dürfen. Das war natürlich vom Intellektuellen her das wichtigste Jahr meines Lebens. Und der hat mir zum Abschluss unserer Zusammenarbeit ein Buch geschenkt und hat da reingeschrieben, meinem österreichischen Herold. Und wir sind die Herolde mit Bachheimer.com und wir sind 15 Stunden im Tag online und haben eine Nachrichtenagentur und Medienagentur insofern, dass wir Fremdmedien auf unsere Seite stellen und auch zurechtdrücken.
Mhm. Ja.
Weil wir wissen, die Mainstream-Medien ja sehr meinungsmachend sind und eigentlich schon fast meinungsbestimmend sind. Und wir rücken das dann mit unseren Kommentaren zurecht. Und wir versuchen hier ein Demokratiebewusstsein zu schaffen, eine gesunde Skepsis gegenüber dem Geldsystem zu schaffen. Und natürlich versuchen wir auch, die Menschen miteinander zu verbinden. Also wir bekommen im Tag über 1000 E-Mails mit Beiträgen. Mhm. Und 400 Beiträge machen wir im Tag ungefähr. Und wir haben auch 38 Clubs im Moment, Bachheimer Clubs, wo sich die Leute treffen, wo sie sich öffnen können und frei miteinander reden können. Weil heutzutage ist es ja so weit, dass wir uns ja schon vom Nachbar fürchten müssen, wenn wir regierungsskeptische Nachrichten oder Statements abgeben. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir in jeder größeren Stadt bottom-up, also die Leser haben diese gegründet, diese Clubs, und die treffen sich mehrfach im Monat. Und das ist unser Wirkungsbereich im Moment.
Und dann haben Sie aber noch zwei andere Positionen inne.
Ja, der erste ist noch von früheren Zeiten, also wie ich das Auferlebnis 2002 hatte, habe ich dann gesehen den Vorteil, den politischen und demokratiepolitischen Vorteil gedeckter Währungen und habe dann mit dem Goldstandard-Institut zusammengearbeitet und wurde 2010 zum Europapräsidenten bestimmt und seit 10 Jahren habe ich diese Position inne. Und des Weiteren bin ich Chefökonom des Wiener Goldhändlers goldvorsorge.at. Und man sieht schon, wo es hingeht, gedecktes Geld, Verständnis für Gold und auch so in diese Richtung, wie auch Sie und Ihre Gäste denken. Deshalb bin ich ja Gott sei Dank bei Ihnen zu Gast heute.
Ja, freut mich sehr auf jeden Fall. Was ja, macht denn das Goldstandard-Institut? Vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen für unsere
Zuschauer. Das ist eine Wir haben das nicht vorab gesprochen, aber das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Denn viele glauben, das ist interessant, denn viele Menschen glauben, wir wollen top-down einen Goldstandard einführen. Mhm. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Mhm. Sowas geht auch gar nicht mehr und ich glaube auch nicht an einen Goldstandard, der von Regierungen eingeführt wird. Im Moment haben wir nicht das Menschenmaterial dazu, das politische Führungspersonal für sowas. Vielleicht kommen wir heute im Laufe der Diskussion noch dazu. Was wir wollen, ist ein Aufwachen zu organisieren, ein Aufwachen von Menschen, dass es außer diesem System, welches wir jetzt in der Komplexität oder im Komplett seit 1971 führen, dass es etwas anderes gibt, die Nachteile dieses Systems aufdecken und den Leuten mitteilen, aber auch die Vorteile von gedeckten Systemen und vielleicht Entnationalisierung von Währungen, wie Hayek es gesagt hat, ein Umdenken diesbezüglich einzuleiten. Das ist unsere große Aufgabe. Aber es ist nicht die Aufgabe, dass wir sagen, wir sind jetzt die Supergescheiden und führen einen Goldstandard ein. Ja? Ja. Deshalb ist Ihre Frage großartig.
Dankeschön, Dankeschön. Die nächste Frage, die ich habe, ist natürlich, also Sie sind jetzt Österreicher und Sie sind auch Österreicher, also doppelter Österreicher eigentlich. Ich würde Sie schon in der österreichischen Schule einordnen. Zum Thema Goldstandard. Glauben Sie denn, dass ein Goldstandard, also welche Vorteile hat der Goldstandard und welche Nachteile hat der Goldstandard? Ist der jetzt momentan überhaupt noch realistisch? Weil oft wird ja gesagt, nee, das geht ja gar nicht, weil die Wirtschaft wächst viel zu stark.
Ja, das ist ein großer Punkt. Zum ersten Mal, ich muss Ihnen ehrlich zugestehen, ich wusste nicht 2010, wo ich noch keine Ahnung von Kryptowährungen hatte, wie wir jemals einen Goldstandard vorschlagen könnten.
Okay.
Aber hier kommt schon die Verbindung als Vertreter des ältesten Geldregimes der Welt.
Ja.
Sind wir wieder erwarten sehr große Anhänger des jüngsten Geldregimes der Welt.
Sehr gut.
Und wir glauben in der Verbindung dieses jüngsten Geldregimes der Welt, muss jetzt nicht Bitcoin sein, aber Asset-Backed-Tokens und so weiter, könnte man sehr leicht in gewissen Funktionalitäten des Geldsystems einen Goldstandard implementieren, nämlich den persönlichen Goldstandard, zum Beispiel zuerst einmal der Wertaufbewahrung und gleichzeitig aber auch schleichend mit einer Zahlungsmittelfunktion versehen, indem ich eben Asset-Backed-Tokens ja jederzeit als Zahlungsmittel einsetzen kann. Und es ist wirklich verwunderlich aus der Sicht von heute, was ich mir 2008 gedacht hatte, wie so ein Goldstandard passieren würde. Noch einmal, ich glaube nicht, dass es in der EU oder in der Europas Politik Kräfte gibt, die sowas machen würden. Zu große Nachteile sind für die herrschende Klasse mit einem geldgedeckten System, mit einem freien Geldsystem vorhanden. Es ist ja die ganze, wie soll man sagen, diese Degenerierung unserer politischen und demokratiepolitischen Welt ist auf das Geldsystem zurückzuführen. Und lassen Sie mich das kurz ausführen.
Gerne.
Meiner Meinung nach, in so einem freien Geldsystem werden natürlich Versprechen von Politikern gemacht. Die müssen nicht budgettreu sein. Sie versprechen ein Grundeinkommen, versprechen dies, versprechen das. Natürlich, die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft kippen in diese Versprechen hinein, denken nicht nach, dass die ja sowieso finanziert werden müssen. Dann kommen die Versprecher ins Amt und was machen sie? Indem sie mit geldpolitischen Maßnahmen ihre Versprechen zwar erfüllen, die mit budgetären Maßnahmen niemals erfüllbar wären. Und der Betrug fängt einmal an und es geht immer weiter. Natürlich, alle 10 Jahre haben wir noch ärgere Versprechungen, noch ärgere Versprecher.
Ja.
Die Wähler, die diese Versprecher wählen, werden in die kollektive Korruption genommen. Und jetzt werden wir regiert von Hütchenspielern, die eben die Schätze, die da verteilt werden, im Hütchen so hin und her schieben und keiner weiß, wer es zahlt. Und die Empfänger, die sind quasi kollektiv jetzt drinnen, die können auch nicht mehr raus, weil sie ja eigentlich ja dazu angeleitet werden, eher nicht so streng zu wirtschaften, weil man eh weiß, der Nanny-Staat mit seinem Geldsystem kann mich versorgen. Und da haben wir jetzt das Grundproblem. Deshalb werden die Politiker das nie einführen. Budgettreue Politiker haben wir dadurch ja auch nicht, weil die mit diesen geldpolitischen Tricks arbeiten. Und jetzt leben wir in einer Welt, die sich immer mehr zuspitzt und vielleicht diese Krise, die jetzt vorherrscht, auch dazu führt, dass mehrere Menschen aufwachen und dass wir dann wieder von vorne anfangen mit einem demokratischen Geld. Und wenn es immer heißt, Goldstandard ist was für die Reichen, das stimmt nicht. Der Goldstandard hat allen Wohlstand gebracht, jetzt vor allem der klassische in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das wissen wir in Österreich, Ringstraße gebaut worden, Schulpflicht gemacht worden, Rotes Kreuz international, alles. Solche Dinge passieren nicht in einem Freigeldregime, sondern diese Dinge passieren im Goldstandard. Und es bleibt für uns zu hoffen, und wir sind aktiv auf bachheimer.com und auch im Goldstandard-Institut tätig, dass wir das Aufwachen der Menschen befördern und dass diese Menschen dann einmal einsehen und sagen, so, jetzt ist aber Schluss damit.
Ja.
Zu Demokratie möchte ich noch kurz einen Satz sagen. Im Goldstandard wird ja jeden Tag abgestimmt und nicht alle 4 Jahre. Nämlich, wenn die Regierung etwas nicht ordentlich macht, kann ja ich abstimmen und das Gold zur Geldwertung an die Regierung geborgt, gegen Wissen einen natürlichen Zinssatz, kann ich ja die Regierung jederzeit wegnehmen. Und ich möchte nur feststellen, am September 2015 der berühmte Wir schaffen das Satz. Wir hätten es nicht geschafft im Goldstandard, denn die produktiven Kräfte hätten der Kanzlerin das Gold weggenommen und sie hätte mit budgetären Mitteln das einfach nicht bezahlen können, diese Einwanderungskosten. Und somit wäre das ganze System zusammengebrochen. Das heißt, auch hier in dieser vorvorletzten Krise kann man sehr schön erkennen, dass wirklich das Geldregime solche Krisen, das sind ja alles exogene Krisen, das darf man nicht vergessen. Die Klimakrise, die Einwanderungskrise, Finanzkrise,
Corona.
Haben da überall die deutschen produktiven Elemente eine Rolle gespielt, eher hintergründig oder gar nicht. Bei der Klimakrise könnte man sagen, ihr blast mit euren Audis ein bisschen zu viel Stoff raus. Und BMWs natürlich, fairerweise, muss man dazu sagen. Aber diese ganzen Krisen werden auch geschaffen von der Politik und der einzelne produktive Bürger hat eigentlich kaum nichts dafür, muss aber immer die Konsequenzen daraus bezahlen. Das Problem ist, wie gesagt, das Geldregime, das solche Menschen an die Spitzen, an die Staatsspitzen befördert.
Ja, nee, aber da bin ich ganz bei Ihnen. Also das Grundübel ist immer das falsch gestrickte Geldsystem. Das habe ich ja in den Büchern immer und immer und immer wieder aufgezeigt, dass im Endeffekt, es hängt alles am Geldsystem. Ne? Geld regiert die Welt. Follow the money, sagen die Amerikaner. Und wenn man einmal das Geldsystem richtig verstanden hat, dann weiß man auch, welches Geldsystem den Menschen dient und welches eben nicht. Und ich meine, Gold war immer Geld, genauso Silber war lange Zeit auch immer Geld und Gold wird auch immer Geld bleiben. Nicht ohne Grund haben alle Notenbanken der Welt Gold als Reservewährung im Tresor liegen. Ne? Oder warum kaufen seit 2008 verstärkt sogar die Notenbanken wieder Gold? Vor allem natürlich Russland, China und so weiter, Türkei, Iran, weil die natürlich wissen, wenn unser Fiat-Geldsystem zusammenbricht, dann brauche ich einen Warenwert, der durch die Natur limitiert ist. Und wir wissen ja, die Frau Lagarde, aber auch der Herr Paul in den USA, die drucken, was das Zeugs hält, einfach um diesen kommenden Wandel, diese Zeitenwende aufzuhalten, weil wir sind jetzt am Ende eines Zyklus und ich meine, da würden Sie mit mir übereinstimmen, dieser Zyklus geht zu Ende, der kann auch nicht mehr gestoppt werden, da können die Notenbanken noch so viel drucken, da kann die Politik noch so viel Gesetze erlassen. Wir sehen ja, dass die Politik verzweifelt versucht, den Status quo aufrecht zu erhalten, aber dieser politische Wandel, der ist im Gange, das ist wie eine Lawine, der fängt mit einer Schneeflocke an und wir werden im Endeffekt die Lawine nicht stoppen können. Das heißt, die Politik kann machen und tun, was sie will und das habe ich ja auch immer wieder gesagt und auch geschrieben, wir stehen vor dem größten Vermögenstransfer der Geschichte und also auch das Geldsystem wird jetzt scheitern. Das ist sicher, so sicher wie das Amen der Kirche. Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann. Und danach brauchen wir ein neues, gut funktionierendes Geldsystem. Und dahingehend auch meine nächste Frage, Herr Bachheimer.
Darf ich nur kurz hinzufügen zum Zentralbankenkauf? Mir erscheint immer ein Satz sehr wichtig, der völlig logisch ist, aber man muss ihn auch hören. Was passiert, wenn eine Zentralbank Gold kauft? Sie tauscht ihr Produkt, ihr eigenes Produkt, gegen Werthältiges aus. Das ist immer der erste Satz. Der
ja, Sie haben kein Satz Vertrauen ist, mehr ins eigene Produkt. Ne? Ja,
das, aber der zweite Satz ist noch viel schlimmer. Gleichzeitig, wenn sie das austauscht, zwingt sie uns mit logistischen Mitteln, ihr Geldsystem aber weiter zu verwenden oder ihr Produkt weiter zu verwenden. Also eine doppelte Diskrepanz, die ja schon den Wahnsinn oder den Irrsinn dieses ganzen Systems beschreibt.
Absolut, absolut.
Also, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin,
aber ich wollte nur diesen... Es ist ein Monolog, also kein Monolog, es ist ein Dialog und deswegen reden wir ja zusammen. Das hält ja auch mich und die Zuschauer natürlich, weil, wie gesagt, deswegen habe ich Sie auch eingeladen, um eine andere Meinung zu hören. Da ergänzen wir uns ja auch gut und ich bin ja auch nicht allwissend. Ich lerne jeden Tag dazu, deswegen mache ich die Gespräche auch. Da bin ich völlig egoistisch. Mir geht es darum, immer weiterzukommen, weiterzulernen. Und wir erleben eigentlich ein Schneeballsystem. Da bin ich ganz bei Ihnen und die Notenbanken wissen genau, dass ihre Stunde geschlagen hat und vertrauen nicht mehr ihrem eigenen Produkt und tauschen es um gegen was Werthaltiges, was halt Tausenden von Jahren archaisch in des Menschen Seele eingebrannt ist. Und es soll natürlich auch jeder Bürger, jeder Mensch, jeder Mitmensch da draußen auch tun, weil das Fenster schließt sich irgendwann, weil umso mehr Geld die Notenbanken drucken, ja, also unlimitiert, umso mehr braucht man als eine Art Gegengewicht, um sein Vermögen, um seine Kaufkraft, egal ob groß oder klein, zu schützen. Brauchen Sie limitierte Werte durch die Natur oder durch die Mathematik, wie bei Bitcoin limitiert sind. Aber jetzt eine Frage zum Goldstandard, weil ich habe ja auch gesagt, dass wir das nächste Geldsystem wird ein gedecktes Geldsystem sein. Da wird Gold eine große Rolle spielen, meiner Ansicht nach. Dann werden auch die Preise für Gold natürlich nach oben schießen. Und wir sehen ja auch, dass Gold eine Krisenwährung ist. Deswegen haben wir ja auch Gold jetzt momentan fast beim Allzeithoch in allen Währungen übrigens. Ja, ist für mich erst der Anfang auf jeden Fall von einer langen Entwicklung. Ich habe immer gesagt, jetzt kommt eine goldene Dekade. Und die wird digital sein, das nächste Geldsystem. Was sind denn die Nachteile von einem gedeckten oder von einem goldgedeckten Geldsystem? Vielleicht können Sie das auch unserem Zuschauer mal erläutern.
Naja, ich sehe nicht viele Nachteile, aber ich sehe sie aus der demokratiepolitischen oder gesellschaftspolitischen Ordnung. Natürlich kann ich gewisse Verwerfungen nicht mehr so leicht ausbügeln. Ja. Aber dieser Nachteil ist ja gleichzeitig wieder ein Vorteil, weil ich kleine Infektionen in meinem Körper mittels Fieber gleich auslebe und nicht verschieb und dann habe ich irgendwann einmal einen schweren Herzpatschen, wie man in Österreich sagt. Insofern ist es ein Vorteil. Die Nachteile sind eindeutig für die Politik gegeben und die Nachteile sind natürlich auch hier gegeben, dass Wirtschaftswachstum nicht so schnell vonstatten geht. Aber wir sehen ja, dass wir seit 1971 eigentlich enormes Wirtschaftswachstum hatten, dieses Wirtschaftswachstum aber uns nicht wesentlich weitergebracht hat und uns eigentlich zu einem finiten Punkt gebracht hat. Mhm. Ob das Wirtschaftswachstum, weil das gehen ja sogar die Klimakritiker oder die Linken gehen ja darauf, das Wachstum ist zu schnell, die Erde kann so ein Wachstum nicht verkraften und es würde uns ein bisschen auf die Bremse treten, ein klassischer Goldstandard, der ich ja nicht glaube, dass der jemals kommt. Würde auf die Bremse treten und dadurch Verwerfungen, die nach 50 Jahren umso größer sind, nicht geschehen lassen, weil wir immer die kleinen Probleme ausleben müssten. Wir hätten nicht ständig 2-3% Wirtschaftswachstum, wir hätten auch einmal ein Minus. Was haben wir jetzt? Die Corona-Krise beweist es. Die Corona-Krise ist, glaube ich, nicht wirklich alleine schuld daran. Aber jetzt kriegen wir dann einmal alle 20 Jahre dann einmal ein 20 oder ein 15-prozentiges Minus. Ja? Also die Welt wäre gleichmäßiger, etwas ruhiger. Man muss natürlich sagen, der technische Fortschritt, der wird zum Teil durch dieses künstliche Geld oder durch dieses freie Geld angestupst. Aber letzten Endes wissen wir auch, dass wir langfristig das Wirtschaftswachstum mit diesem freien Geld nicht erzeugen können, weil je tiefer die Zinsen sind, desto weiter entfernen wir uns vom Naturzins.
Ja.
Das ist ein Vorteil im Goldstandard, da gibt es nur einen Naturzins. Weil, warum passiert das? Ich habe langfristig tiefe Zinsen, Cantillon-Effekt.
Ja.
Die Menschen werfen das Geld zuerst einmal in die Immobilien, werfen das Geld in Betriebsanlagen. Jetzt ist es aber so, dass die Betriebsanlagen dadurch künstlich etwas teurer werden. Und der normale Unternehmer, der davon lebt, vom Naturzins, das ist der Gewinn, den er macht durch eine Investition, der normale Unternehmer, der hinkt dann hinten nach, muss der Betriebsstätte kaufen, haben ja vorher schon die Cantillon-Listen gekauft, haben die Produkte schon teurer gemacht. Das bewirkt wiederum ein Angleichen des Naturzinses zum Geldzins, da brauche ich ein Spread, um langfristig Wirtschaftswachstum zu haben.
Ja.
Und der Naturzins und der Geld, der nominale Zins, wenn der sich komplett annähert, passiert nur mehr was in der Asset-Seite, aber nicht mehr in der Produktivität.
Ja.
Und dadurch, und das ist das große Dilemma, was ich den Notenbanken im Moment vorwerfe, die haben früher anders gearbeitet. Eine Notenbanken sind nicht per se schlecht. Die Deutsche Bundesbank ist für mich die Sophia Loren der Zentralbanken. Da hat es anständige Politiker gegeben in Zusammenarbeit mit anständigen Notenbankchefs. Und Sie können sich noch erinnern, oder wir können aus den Wirtschaftsbüchern lesen, was ist passiert. Anstand und Fleiß und Disziplin, ohne überbordende Fantasien für die Zukunft, hat bewirkt, dass die D-Mark sich gegenüber dem Yen zum Beispiel von 1960 bis 2000 vervierfacht hat.
Ja.
Auch die Exporte sind trotzdem auch gestiegen.
Ja.
Ganz wieder die heutigen Theorien, dass ich brauche eine billige Währung, um meine Exporte zu steigern. Wenn man Qualität wie die Deutschen produziert, dann brauche ich keine billige Währung. Das beweist die Phase zwischen 1960 und 1995 bis 2000. Mhm. Und hier haben wir das Problem und den größten Nachteil des Geldsystems, dass es den Naturzins für den Unternehmer erodieren lässt. Und wenn der weg ist, gibt es keine Produktivität mehr. Dafür habe ich Asset Prices, habe ich Taxe, einen hohen Taxi, habe hohe Immobilien. Es kaufen irgendwelche Milliardäre aus dem Ausland, die so wie bei uns im kleinen Österreich, im sehr begrenzten, kaufen dann die ganzen Immobilien und Grundstücke auf. Und darin liegt das Problem, das wäre in einem Goldstandard ja auch nicht passiert. Mhm. Weil hier im Goldstandard sehe ich, wenn er ordnungsgemäß durchgeführt wird, dass immer einen fast konstanten Spread zwischen Naturzins und Marktzins.
Ja. Sie haben jetzt mehrfach 1971 auch erwähnt. 1971 war ja, muss man dem Zuschauer auch kurz erklären, sowas wie ein Knackpunkt des Geldsystems. Wir hatten bis 1971 das Bretton Woods-Abkommen. Der Dollar war an Gold gekoppelt und alle anderen Währungen an den Dollar. Und damit hatten wir eigentlich einen indirekten Goldstandard. Und dann hat in der Nacht- und Nebel-Aktion Richard Nixon, damaliger US-Präsident, aufgrund der immer höheren Schulden, auch vor allem der Kosten des Vietnamkriegs, Gesetze gebrochen, internationale Gesetze gebrochen und einfach den Goldstandard aufgehoben. Und seitdem, wenn man da die Charts sich anschaut, sieht man auch, wie überall weltweit die Schulden explodiert sind, weil das war eigentlich der Orgasmus der Politiker, der Berufspolitiker vor allem, all ihre Wahlversprechen endlich zu finanzieren durch die Druckerpresse, durch immer neue Schulden. Und seitdem haben wir diese Schuldenorgie, nenne ich es gerne. Und die Politiker nehmen davon natürlich gerne Gebrauch, ne? Immer noch einen Schluck raus aus der Pulle. Und wir sehen ja, die Schuldenstände wachsen ja exponentiell. Wenn man sich die US-Staatsverschuldung anschaut, wenn man sich die Bilanzen der Notenbanken anschaut, vor allem in den letzten Jahren, der Fed, der EZB, der Bank of Japan, ja, die gehen ja wirklich senkrecht nach oben. Ja, dagegen ist ja der Start der SpaceX-Rakete gar nichts. Das zeigt mir aber auch an, dass wir eigentlich im Endspiel sind. Wir sind jetzt, die Verschärfung nimmt zu, es wird immer parabolischer. Wo glauben Sie, stehen wir momentan? Wie lange geben Sie dem System noch? Ist es noch zu retten? Oder sind wir jetzt schon in der Verlängerung des Fußballspiels, kurz vorm Elfmeterschießen oder kurz vorm Abpfiff?
Nein, also ich als Austrian war ich ja schon 2004 und ich war ja TV-Kommentator für CNBC und Bloomberg und Al Jazeera regelmäßig über 8 Jahre und da habe ich schon für 2008 das Ende prognostiziert und das war falsch.
Ja.
Als Austrian, als klassischer Austrian-Denker war es zwar logisch und auch begründbar, aber wir haben mit einem nicht gerechnet.
Und deshalb
ist es schwer.
Wir haben nicht auf die Notenbank, also ich habe ja auch immer gesagt, ich kann nicht sagen wann, aber die Frage war nur, also ob es passiert, war gar nicht die Frage, sondern wann. Und was, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm hatten, war, dass die Notenbanken wirklich alles ins Feuer werfen und den Kaugummi immer in die Länge ziehen und noch mehr Geld drucken und teilweise auch wirklich Neuland begehen, indem sie auch alles aufkaufen. Und jetzt haben wir ja eigentlich Weimar überall. Also was die Reichsbank damals sozusagen falsch gemacht hat, machen wir jetzt überall weltweit mit allen Notenbanken. Und dass man dann Schuldenstände hat von 250% zum BIP wie in Japan oder dass die Schweiz auf einmal anfängt, die Schweizer Nationalbank wirklich alles zu kaufen, eigentlich eher ein Hedgefonds ist, hätte keiner für möglich gehalten, auch ich nicht. Aber deswegen habe ich mich auch immer zurückgehalten mit zeitlichen Prognosen. Ich habe erst im letzten Buch ja geschrieben, bis 2023 ist der Fisch geputzt und jetzt mal gucken, ob ich da recht behalte. Aber genau, Herr Bachheimer.
Ja, ich habe nur Notizen machen müssen, dass ich das jetzt gesagt habe. Es ist einmal so, ich bin ja der Meinung, dass diese Krise prolongiert oder dieses Zombie-Leben, das Wirtschaftssystem hat sein Leben eigentlich beendet 2008 und seitdem leben wir in einer Zombie-Welt, der Nachtod, wir wissen es nur nicht, dass wir tot sind. Aber ich bin der Meinung, dass das prolongiert werden hat können durch Rechts- und Verfassungsbrüche.
Ja.
Die haben angefangen mit dem ESM, die haben angefangen mit Staatenrettungen und so weiter. Und davon konnte der anständige Austrian-Analyst nicht ausgehen, dass die Politik so weit geht.
Ja.
Jetzt ist es so, wir können das Ganze nur mehr prolongieren mit weiteren Rechts- und Verfassungsbrüchen. Und das kann dann noch in die Diktatur gehen und dann kann dieses System noch 10, 15 Jahre aufrechterhalten werden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Unter normalen Bedingungen mit einer rechtstreuen Regierung ist es morgen aus. Das ist auch keine Frage. Die Rechts- und Verfassungsbrüche haben wir schon vor Corona-Zeiten große Sorgen gemacht. Ich habe für die Hayek-Gesellschaft zwei große Tourneen gemacht durch ganz Osteuropa, die bis Georgien, die alle gerne in die EU wollten. Und da war ich bei jungen Menschen auf Universitäten vortragend und habe immer gesagt, überlegt euch das mit der EU, weil die brechen Recht und Verfassung und Wahlrecht. Wir wissen, wer da jetzt an der Macht ist, der ist auf keiner Wahllisten gestanden. Denen ist alles egal und das ist ein diktatorisches System geworden mit immer mehr Rechtsbrüchen. Also heuer in Österreich hat sogar der österreichische Bundeskanzler hat im März gesagt, wie er darauf hingewiesen wurde, Herr Kanzler, das ist Rechts- und Verfassungsbruch, hat der gesagt, bis der Verfassungsgerichtshof draufkommt, sind wir schon wieder längst weg. Das ist auch offen im Fernsehen ausgesprochen. Das muss man sich einmal vorstellen.
Wahnsinn,
mit dem konnten wir uns damals, als wir damals die Prognosen abgaben, ja überhaupt nicht auseinandersetzen, weil das hätte ja niemand geglaubt. Weil, wie gesagt, ich bin ein 66er-Jahrgang, ich komme aus einer Generation, wo die noch geprägt war von anständigen deutschen Politikern, als Österreicher, ja, von anständigen deutschen Politikern, mehr oder weniger anständigen österreichischen Politikern, aber dieser Pöbel, der da jetzt herrscht, aufgrund des, was wir vorher erklärt haben, ja, mit absolutistischen Maßnahmen herrscht, mit dem habe ich ja nicht rechnen können. Man muss sich einmal vorstellen, ich bin noch immer völlig mit den Nerven fertig über den Satz, wir schaffen das. Was ist in einer Demokratie der Imperativ? Das ist, wir Wähler geben den Managern, sprich Politiker, den Auftrag, unseren Wählerwillen zu erfüllen. Das heißt, das Auftragnehmerprinzip in der Demokratie heißt, wir sagen der Politik, was sie zu tun haben. Die haben komplett in den letzten 15 Jahren das Auftraggeber-Auftragnehmerprinzip umgekehrt. Und auf einmal sagt die Kanzlerin zu uns, was wir zu tun haben, die angeschlossenen Staatssender mit 8 Milliarden in Deutschland versorgt, sagen, geben die Meinung vor, die Denkrichtung vor. Das ist unvorstellbar. Das hätte ich mir über die disziplinierten, fleißigen und auch wohlhabenden Deutschen in die 70er, wenn die bei uns als Touristen in Österreich zu Gast waren und ich war so ein 10-jähriger Bub, ich hätte mir das nicht vorstellen können, wie sehr dieses Land in den Orkus geht von oben. Das war für mich, dass man sowas in Guatemala hat, solche Politiker, oder Nicaragua, ich möchte mich bei beiden Ländern gleich entschuldigen, auch in den 70er Jahren war das so, das war denkbar, aber das war in Mittelamerika oder in Zentralafrika. Aber das, was hier passiert und das Schweigen der Medien, wie die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, ihr werdet sehen, am Wochenende kommt die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche im Feuilleton und die werden sie verprügeln, weil sie das Auftraggeber-Auftragnehmer-Prinzip umgedreht hat. Geschwiegen haben die. Die haben völlig geschwiegen. Das ist unvorstellbar für mich gewesen. Und da hat man dann gewusst, jetzt kippt man in die Diktatur.
So, ja genau. Sie haben vorhin gesagt, es droht die Diktatur, aber wenn ich Sie zu reden höre, dann klingt es eher, als ob wir schon eine Diktatur wären. Und ich sehe jetzt schon natürlich die Kommentare, von was redet ihr überhaupt? Wir können doch glücklich und froh sein, im freien Deutschland oder Österreich oder Europa zu leben. Wir sind weit weg von einer Diktatur. Wir haben doch eine Demokratie. Wie antworten Sie darauf?
Ja, die Demokratie ist komplett erodiert, auch dadurch, eben wie ich vorher schon gesagt habe, durch das Geldsystem, weil das gewisse Charaktere ins politische Amt befördert. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was ist, die Menschen sind demokratiefaul und demokratieschlampig geworden.
Ja.
Es beschäftigt sie ja keiner. Und das ist ja auch eine meiner Aufgaben bei Bachheimer.com. Wenn ich natürlich um 22 Uhr ZDF-Nachrichten, Tagesschau um 20 Uhr schaue, ja, ich bekomme ja nur die Spitze des Eisbergs der Meldungen und ich bekomme nicht tiefergehende Meldungen. Um am demokratischen Prozess wirklich teilnehmen zu können, muss ich besser informiert sein. Das geht gar nicht mehr, weil die Menschen mit ihren Familien und mit ihrem Job und Steuern und strampeln und arbeiten gar keine Zeit dafür haben.
Ja.
Das ist einmal das Grundproblem. Das heißt, die Demokratie ist nicht nur schlecht geworden aufgrund der Politiker, sondern die Demokratie ist auch schlecht geworden aufgrund unserer vielen Interessenslagen und keiner kümmert sich und vielen Verpflichtungen, die wir haben, und keiner kümmert sich jetzt wirklich, was wirklich in diesem Land vorgeht.
Ja.
Das ist zutiefst traurig und das gehört geändert. Wir können uns gerne über die Politiker beschweren, aber man muss sich genauso bei uns beschweren, vor allem die kollektiv in Korruption genommenen Staatsgeldempfänger. Ja, die sollten auch einmal drüber nachdenken. Und natürlich werden die immer in der Mehrheit sein, dadurch werden wieder immer diese Politiker gewählt. Das ist dieses Dilemma in der Demokratie. Und wir wissen, Sie wissen es mit Sicherheit und vielleicht die Zuschauer auch, wenn man fragt, ja, was heißt denn Demos? Das heißt das Volk. Nein, die Deme war was anderes. Das war erstens einmal regional, das war ein Bezirk. Und wer hat gewählt? Die Steuerzahler und die Waffenträger. Hm. Und ich möchte nicht, natürlich niemandem das Wahlrecht wegnehmen. Aber ich bin absolut dafür, und das habe ich schon seit 2003 in einer leicht betrunkenen Nacht, haben wir das entwickelt, einen Wählerführerschein. Ein Wählerführerschein. Kommt darauf an, wie viel Steuern ich zahle, wie viele Kinder ich habe. Ich bin draufgekommen, ich habe damals in Zürich gelebt, habe ein schönes Leben geführt, durfte in Wien wählen, habe eine philippinische Krankenschwester im Wiener AKH kennengelernt, die hat zwei Kinder, die gehen in Wien in die Schule, sie lebt in Wien, ich lebte in Zürich, ich durfte wählen, sie durfte nicht wählen. Sie hat was für die Volkswirtschaft getan. Ich hätte mir die Wählerstimmen weggenommen oder nur eine Staatsbürgerstimme, aber ich zahle ja keine Steuern. Aber man muss wirklich die Leistungen des Bürgers, muss man in das Wahlrechtssystem mit einbeziehen. Dann kann sich jeder aussuchen, ob er Hans Meiser schaut am Nachmittag oder ob er so wie Sie und ich arbeiten miteinander. Und dann kriegen wir halt 2-3 Stimmen mehr, wenn wir ein ganzes Jahr arbeiten und vielleicht auch Steuern abliefern. Und noch dazu Kinder. Vielleicht, ich bin kinderlos, das müsste mir Wahlrecht nehmen. Kinderlosigkeit ist für einen heterosexuellen Mann ein bisschen peinlich, aber ich bin halt leider sehr viel herumgereist und habe in sehr vielen Wohnorten gelebt. Dadurch hat sich das nicht entwickelt. Aber man muss hier das komplett umdrehen und das kann natürlich in der jetzigen Demokratie niemand machen, weil die Mehrheit kollektiv korruptionierte Menschen sind, die da wählen. Und du würdest ja keine Mehrheit zusammenbringen für ein neues Wahlrecht. Und da ist das Problem der Demokratie. Daher bedarf es nicht nur eines finanzpolitischen Crashs. Es wird irgendwas kommen müssen, was die Menschen zum Nachdenken bringt. Das werden sicher nicht die Politiker sein, es werden auch sicher keine Revolutionäre sein. Ich rufe auch nicht auf, irgendwie gegen die Verfassung zu agieren. Aber wir werden eine Staatskrise erhalten, die uns alle zum Nachdenken zwingt. Und diese Staatskrise nähert sich mit Riesenschritten, wie wir im 2020, das war ja nicht erwartbar, was sich da abgespielt hat, nähert sich aber jetzt mit Riesenschritten und es ist furchtbar erschreckend für echte Demokraten, nicht für die, die so Pseudodemokraten sind, das zu sehen. Und, aber gleichzeitig gibt es Hoffnung, dass das, der Schmerz im gesellschaftspolitischen Dilemma, das wir jetzt haben, dass dieser Schmerz, die Phase des Schmerzes eine kürzere wird und dass wir nach disruptiven Jahren schneller wieder in geordneten Verhältnissen kommen, die sich demokratiepolitisch den 70ern ähneln oder den 60ern. Ja, muss man auch dazu stehen. Übrigens fällt mir noch ein, weil Sie gesagt haben, mit Richard Nixon, den Deutschen gibt man ja für alles die Schuld. Das ist ja das Problem. Aber ein bisschen waren es schuld am 71er Jahr, die Deutschen. Man möchte sich ja mal nur vorstellen, Deutschland hat sich 1954 mit dem Weltmeistertitel wieder mal so halbwegs wiederhergestellt, international. Dann habt ihr die richtigen Politiker gehabt und die richtige Notenbank und dem deutschen Volke ist es zu eigen, dass sie halt fleißig diszipliniert sind. Bevor ich jetzt die Deutschen zu viel lobe, muss man sagen, ist nicht unbedingt sympathisch für die anderen, aber es ist halt so, ja.
Der Streber.
Streber und strukturiertes Denken, das ist dem Innenalpinen Österreicher, wie ich einer bin, ja ein bisschen fremd. Aber die haben sich dann politisch gut darstellen können, wirtschaftspolitisch gut dargestellt und haben extreme Exportüberschüsse erzielt.
Ja.
Man muss sich vorstellen, von 1954 bis 1969 haben sie 2.800 Tonnen Gold aus dem Handelsbilanzüberschuss in ihre Lager geschoben bekommen. Jetzt besitzen sie insgesamt 3.400 Tonnen. In den ersten 15 Jahren 2.800 Tonnen Gold. Das muss man sich vorstellen. Und der Nixon hat natürlich auch genau gewusst, auch wenn es vielen innenpolitisch sich nicht mehr ausgegangen ist, das Geldsystem, hat aber auch gewusst, wenn die Deutschen 30 Jahre so weiter produzieren, dann gehört ihnen im Jahr 2000 alles Gold der Welt. Das ist auch für mich sicher ein Grund, warum man das dann so überraschend und so schnell gemacht hat, weil man gesehen hat, diese Übergewichte, die da Deutschland in 15 Jahren von 0 auf 2.800 Tonnen durch Außenhandelsüberschüsse, muss man kaum nur ein Land wie Deutschland, kann nur ein Land wie Deutschland produzieren, kann niemand anderer.
Ja. Allerdings, wenn wir beim Gold gerade sind, die Frage kommt auch oft, die mir gestellt wird, Verbot von Gold, Goldverbot, wie sehen Sie das? Wahrscheinlich, unwahrscheinlich?
Ja, man kann Gold verbieten, ohne dass man es verbietet, nämlich dass man halt den Erwerb und Gebrauch etwas einschränkt. Aber
Oder besteuert.
Die klassischen Goldverbote, von denen wir reden, die großen vier im letzten Jahrhundert, waren ja teilweise Goldentnahme oder Goldwegnahmeverbote. Mhm. Da glaube ich, dass mit dieser Drohung dieser klassischen Goldverbote, glaube ich, ist der größte Goldmanipulation erreicht, weil viele Menschen sich abschrecken lassen von dem Verbot zum Kauf von Edelmetallen.
Ja.
Das bemerke ich jeden Tag bei Zuschriften auf bachheimer.com, das bemerke ich bei jedem Vortrag. Ja. Aber wir müssen eines uns klar sein, nur in Deutschland. Deutschland hat, ich schätze mal, bei 83 Millionen Einwohner 30 Millionen Haushalte. Deutschland ist ein Land, wo die öffentlichen Organisationen es nicht schaffen, einen Berliner Flughafen zu bauen.
Ja.
Glauben Sie wirklich, dass die schaffen, 31 Millionen Haushalte auf Gold zu durchsuchen? Die haben das Menschen das Material nicht. Sie können künftigen Erwerb mit Steuern und allem, das geht schon, aber das ist kein Verbot. Das wird halt einfach sehr teuer und sehr kompliziert. Mhm. Aber das Goldentnahmeverbot, also ich differenziere
konfiszieren, ja.
Das ist meiner Meinung nach in so einem riesigen Land nicht durchführbar, auch wenn man die üblichen Verdächtigen ein bisschen kennt, aber es sind dann nur immer 3 Millionen Haushalte. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen 3 Millionen Haushalte durchsuchen.
Also gut, wenn es so weit kommen würde, dann haben wir ja sowieso, dann sind wir tatsächlich in der Diktatur, dann haben wir kein freies Land mehr. Aber ich sehe es auch nicht so. Ich wollte natürlich jetzt nur, weil Sie die Position natürlich des Goldstandard-Instituts innehaben als Präsident für Europa, Sie fragen, weil ich sehe es genauso. Erstens, damals war die Situation eine ganz andere. Gold war Teil des Geldes, ne? Also wir hatten ein goldgedecktes Geldsystem und der Staat hatte natürlich da ein Problem damit, konnte sich nicht so verschulden, wie er wollte. Deswegen wurde es konfisziert. Ja, es war kein Goldverbot, es war wirklich eine Entnahme, eine Enteignung und das haben wir jetzt einfach nicht mehr. Gold ist nicht mehr Standteil des Geldsystems, völlig uninteressant, auch von der Bewertung. Wir haben 11 Billionen Dollar ungefähr ist der ganze Goldmarkt. Wenn der Staat irgendwie Geld organisieren möchte, dann macht er entweder eine Steuer auf Gold oder Kapitalertragssteuer oder natürlich, er würde erstmal die Immobilien, die ja viel größeres Volumen haben, besteuern. Das wäre viel interessanter und auch viel einfacher zu handhaben, weil natürlich jede Immobilie, egal ob in Wien, Salzburg oder Linz oder auch in Deutschland, ist natürlich durchs Katasteramt perfekt dokumentiert, archiviert. Da muss dann der österreichische Finanzminister nur die Formel eingeben und die Rechnung geht automatisch per E-Mail.
Excel-Tabelle, Knopf drücken.
Ja. Exakt. Deswegen, die Angst kann ich auch immer wieder eigentlich nehmen. Das glaube ich nicht, dass da irgendwie der Staat aktiv wird. Da gibt es viel andere, ganz andere Informationen.
Jetzt haben Darf Sie ich da nur hinzufügen? Gerne. Entschuldigung. Es ist ja sehr merkwürdig, was in der ersten Aprilwoche mitten im ersten Lockdown passiert ist im Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag hat damals eine Studie veröffentlicht zum Lastenausgleichsgesetz, Wiederbelebung. Ja. Wir wissen, dass der Bundestag eine Studie, die brauchen mehrere Monate. Das heißt, diese Studie wurde vor Corona in Auftrag gegeben.
Ja, das stimmt.
Sicherheit. Und mit diesen Lastenausgleichsgesetzen, die ja immer schon öffentlich diskutiert werden, kann ich ja wesentlich mehr räuberische Staatseinnahmen erzielen als mit irgendeinem Goldverbot. Und das ist, wie Sie es richtig gesagt haben, ein Knopfdruck. Die gehen über die Excel-Tabelle darüber, die wissen ganz genau, belasten wir es mit 17%, belasten wir es mit 23% oder zahlt der Bürger 30 Jahre ein halbes Prozent, so wie es war, oder zahlt er mehr, die können das genau ausrechnen. Ja. Beim Gold muss ich suchen, es ist unbequem, es wird nicht funktionieren, aber die Lastenausgleichsgesetze, die machen mir im Gegensatz zur Goldkonfiskation wirkliche Sorgen.
Ja, das kommt.
Die offen schon diskutiert sind. Also da wird das Problem wirklich.
Ja gut, das habe ich ja auch prognostiziert, das kommt auf jeden Fall, da geht kein Weg dran rum, weil wir sehen noch, die Schuldenstände steigen immer exorbitanter. Wir sehen, dass die Kosten der Corona-Pandemie, die Auswirkungen, die Kollateralschäden ganz gigantisch sind. Wir reden jetzt wirklich von Billionen, die durch Konjunkturpakete, durch Aufkaufprogramme in die Hand genommen werden. Das heißt, der Staat muss neue Steuern generieren. Das heißt, eine Abschöpfung beim Bürger wird stattfinden und wir dürfen nie vergessen, nicht der Staat geht bankrott, es sind die Bürger, die Menschen, die bankrott gehen, weil wir sind der Staat. Ne? Also das muss man sich erstmal hinter die Ohren schreiben, das wissen die meisten gar nicht. Und es wird versucht, natürlich Inflation zu erzeugen, dass wir die Kosten die Schulden zahlen aufgrund von steigenden Preisen. Ne? Und das wird natürlich versucht werden, um den Kaugummi noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Aber ja gut, mal schauen, wie lange das noch ganz gut geht. Die Frage, die ich jetzt natürlich an Sie auch habe, ist, welchen zeitlichen Ablauf sehen Sie? Was glauben Sie, wann bricht der Euro zusammen? Wann wird es vielleicht mal wird's Probleme geben für die politischen Eliten? Was sehen Sie da für einen Ablauf oder für einen zeitlichen Horizont?
Ja, die Probleme für die politischen Eliten, glaube ich, in den nächsten 12 Monaten.
Okay, also 2021.
Auf alle Fälle. Also noch einen Lockdown oder der Lockdown dann bis in den Sommer hinein, das haltet niemand aus. Vor allem, weil ich ja da hier auch gewisse Maßnahmen der Staatsfinanzierung vermute. Sie wissen, eine Firma nach der anderen geht jetzt langsam bankrott. Ja. Und das waren nicht die Zombie-Firmen, die eigentlich bankrott gehen hätten sollen, sondern das sind die gut gehenden Hotelbetriebe in Österreich, Gasthäuser, Restaurant. Wir sind ja eher das Tourismus- und Gastgeberland. Ja. Und das ist ein Backbone der österreichischen Wirtschaft. Und das macht man sukzessive kaputt.
Ja.
Aber ich glaube, und vielleicht ist das nur ein Verdacht, aber es hat eine gewisse Logik, dieser Verdacht, den ich jetzt äußere. Diese Firmen gehen bankrott und sind am Markt. Und irgendwann einmal wird jemand kommen und diese Firmen sehr günstig kaufen können. Und wer kann das? Das können entweder ein paar Hedgefonds aus Übersee, oder es kann der Staat mit gedrucktem Geld kaufen. Und was mich hinreißen lässt zu diesem Gedankengang, ist eine Version, die im ersten Lockdown in Österreich war, dass in Wien, die Stadt Wien, bis zu 20% von den notleidenden Firmen Anteile kaufen konnte mit ihren Hilfen.
Okay.
Muss man wissen.
Ja.
Es läuft natürlich in den Medien so nebenbei. Und wir wissen ganz genau, in der Philosophie ist fast digital, entweder es existiert was oder nicht, aber die Menge ist völlig egal. Ob das 20 sind, wer sagt uns nicht, dass das auch einmal 51% sind? Wer sagt uns, dass das nicht einmal 80% sind? Dann sind wir in Nordkorea. Und wenn man das jetzt, ist keine Prognose, aber der pessimistischste Pfad dieser Corona-Krise ist nichts anderes als eine Nordkoreanisierung der westlichen Welt.
Okay. Planwirtschaft der Notenbanken haben wir ja schon.
Ja, wenngleich man sagen muss, der Kim hat ein wesentlich bezaubernderes Lächeln als eure Merkel. Und das hat wenigstens noch was Sympathisches aus der Entfernung. Aber also wir dürfen nicht vergessen, vergleichen wir zum Beispiel 1929, was ist passiert? Man hat mit Gesetzesänderungen einen Börsencrash, mit den Marginveränderungen verursacht. 16.000 Banken sind innerhalb von 2 Wochen aus dem Markt gegangen. Die Banken, die übergeblieben sind, beherrschen heute noch das Bankensystem. Was ist heuer passiert? eine offensichtliche Bedrohung. Gesetze wurden geändert. Die kleinen Firmen spült es alle reihenweise weg.
Ja.
Und große Konzerne bleiben über und werden in 100 Jahren noch bestehen. Und letzten Endes, irgendwann gehört alles Amazon, Facebook oder Google.
Dann das haben wir die digitale Diktatur.
Ja, die haben wir. Und das ist auch ein Denkweg, dass man hier, ich sage wieder keine Prognose, aber so wie sich die einzelnen Schritte mir darstellen, ist es ein Weg in einen globalen, zentral geplanten Marxismus mit Mischung Kapitalismus, das einigen wenigen Firmen alles gehört, aber die Untertanen und die Konsumenten haben keine Wahl mehr, kaufen alles bei drei Firmen ein. Es gibt keine Konkurrenz mehr, es gibt nur mehr Konzentration, genauso wie es in der Bankenwelt zwischen 1921 und jetzt war.
Ja, da fällt mir auch das
Jede schöne Form der Konkurrenz bringt den wirtschaftlichen Akteur um, wenn die Konkurrenz eingeschränkt ist. Mhm. Ist einfach so. Und das passiert jetzt gerade oder könnte passieren und davon kann man nicht oft genug warnen.
Ja, das passt ja auch ganz gut dann zu der Aussage vom WEF in Davos, die ja gesagt haben, das Jahr 2030, ich besitze nichts mehr, ne, und es geht mir so gut wie eigentlich noch nie. Aber das ist dann auch das Thema für ein anderes Gespräch.
Aber Sie werden nichts mehr besitzen, aber Sie werden es mögen, hat er gesagt, der Wahnsinn.
Genau. Also ich besitze nichts mehr und es ging mir noch nie so gut wie aktuell. Das ist die Originalaussage. Auch, das ist schon
eine Haben Sie das Setup auch betrachtet von diesem Video?
Wie meinen bezüglich was? Die Aufnahme?
Wie er ausschaut, wie er sich gibt, was er anhat, die Glatze hinten, ein grauer Hintergrund. Das ist wie der Bösewicht bei den James-Bond-Filmen in den 60er Jahren.
Ja, gut.
Das ist so genial, so gut gemacht. Ja? Und Sie werden es mögen, hat er auch noch gesagt. Und die von der Leyen, eigentlich müsste sie Deutschlands Interessen vertreten, schwenkt ja schon in diese Richtung ein.
Natürlich,
die war ja in vorgeäußerten Befürchtungen bestärkt.
Die war ja in Davos eingeladen und wie gesagt, das war sowieso das Undemokratischste, was ich jemals gesehen habe, die Machtergreifung, nenne ich es schon fast, die Einsetzung von Frau von der Leyen, wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, dazu habe ich aber auch ein paar Videos gemacht, dass die ja nie auf dem Wahlzettel stand, keiner wusste, was ist eigentlich ihr Programm, die wurde wirklich eingesetzt. Ich habe es mit der Machtergreifung von Hitler verglichen und für mich, wie gesagt, der Tod eigentlich der Demokratie und seitdem gehe ich auch nicht mehr wählen. Das war die letzte Wahl, in der ich teilgenommen habe, war für mich auch das Zeichen, dass wir uns jetzt im Endspiel befinden und dass die Demokratie tatsächlich in Gefahr ist. Ne?
Also, ich wähle schon seit 1998 mit einer Ausnahme nicht mehr. Einmal habe ich gewählt.
Okay.
Und das habe ich schon gespürt, aber ich konnte mir niemals vorstellen, dass das so wahnwitzig wird. Entschuldigung, nur weil Sie sagen, Sie wählen jetzt auch nicht mehr. EU habe ich nie gewählt, war für mich, es ist ein juristisches Monstrum.
Geworden,
nichts zu tun. Das Parlament, Sie und ich wissen, das Parlament ist kein Parlament.
Nee.
Das ist ein Wieselwort für Parlamentarismus. Die haben kein Vorschlagsrecht, die haben gewisse Rechte nicht, die klassische Parlamente haben. Das ist ein Betrug und deshalb, die kriegen keine Sekunde von mir, dass ich in ein Wahllokal gehe und geschweige denn, dass ich meine Stimme dorthin abgebe. Ja. Das würde ich nie und nimmer tun für die, aber ich glaube, die Frage nach der nächsten EU-Wahl wird sich hoffentlich auch nicht mehr stellen.
Das ist doch mal ein Schlusswort, Herr Bachheimer. Sehr schön. Also, fassen wir zusammen. Euro, EU, alles am Wanken. Und 2021 wird spannend. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall mal für Ihre Meinungen, für die Einsichten und für das Erklären verschiedener Bereiche, die wir jetzt abgedeckt haben. Und freue mich jetzt schon auf eine Wiederholung.
Ich danke für die Einladung.
Gerne
viel gibt es noch zu sagen. Danke vielmals, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Sehr gerne.